Willkommen zum wieder Backstage. Heute zum Thema Bewertung der Regierungsmaßnahmen zum Thema Teuerung. Die Gäste im Studio von wieder Backstage sind Olivia Janisch, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft wieder. Sibylle Birkelbauer, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik in der Arbeiterkammer Wien. Und der Makroökonom Nico Kowal. Herzlich willkommen. Wir steigen gleich ins Thema ein. Die Gewerkschaften haben ja einen Slogan entwickelt. Preise runter. Tut sich da zu wenig?
Da tut sich definitiv zu wenig. Also wir merken es alle, wenn wir die Lebensmittelpreise uns ansehen. Beim Wohnen merken wir es ganz eklatant, dass das immer höher wird. Bei den Energiepreisen ohnehin. Das heißt, auf der Preisseite geht es rasant weiterhin nach oben statt Preise runter. Da gibt es auch keine Maßnahmen dagegen. Und das Einzige, was billiger wird, sind die Verkaufsschmähs der Regierung, ja, wie Pakete vorgetragen werden. Aber für uns im Leben, für die arbeitenden Menschen da draußen im Alltag, die es jeden Tag spüren, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie mit dem Auto in die Arbeit fahren müssen, dort, wo der öffentliche Verkehr nicht ausgebaut ist, da sind die Preise weiter hoch und da wird auch merkt man nichts von Preisen runter.
Daher fordern Sie was?
Auf jeden Fall auch da regulativ einzugreifen und sich mehr als nur über Almosen mit Einmalzahlungen drüber zu helfen, sondern da schon auch das auszunutzen, was da ist an Spielraum und wirklich Maßnahmen zu setzen, die nachhaltig dazu führen, dass sich auch auf der Preisseite etwas ändert. Ich glaube, die Bereiche, wo das dann möglich ist, können wir
ja, also die Forderung ist, Preise runter. Sieht das die Arbeiterkammer auch so?
Ja, also die Regierung hat ja jetzt ein Anti-Teuerungspaket, wie sie es nennt, irgendwie vorgelegt. Und das Spannende ist, dass da schon Maßnahmen drinnen sind, die wichtig sind, die jetzt einmal dazu führen, dass hier die ärgste Not gelindert wird bei denen, wo es jetzt wirklich ganz eng wird, um eben diese Lebenshaltungskosten zu bewältigen. Weil, wie die Olivia Janisch ja gesagt hat, das betrifft ja genau diese Bereiche, wo man nicht ausweichen kann. Jeder muss wohnen, jeder braucht Strom und jeder muss Lebensmittel kaufen. Also es ist ja nicht so, dass man sich hier entscheiden könnte und sage, ich verzichte jetzt auf irgendeine technische Spielerei, die ich mir halt dann doch nicht oder halt später anschaffe. Aber spannend ist schon, dass in einem Antiteuerungspaket der Bundesregierung kein einziger Preis geregelt wird. Und die Bereiche, wo man natürlich schon Handlungsmöglichkeiten hätte als öffentliche Hand, ist insbesondere beim Preis Energie, also bei den Energiepreisen und bei den Mieten, wo es die Menschen halt auch wirklich sehr stark trifft.
Und Preise runter, auch sagt doch Nico Kowal.
Ja, also wir müssen unterscheiden, wo wir Einfluss auf die Preise haben und wo nicht. Aber die von der Sibylle Birkelbauer genannten Bereiche, das sind zwei Bereiche, wo wir national Einfluss nehmen können. Gibt es einen anderen Bereich, wo internationale Preise gebildet werden, das casht dann die Gazprom ab, das landet dann einfach nicht mehr bei uns, das Geld, da können wir keinen Einfluss drauf nehmen, leider. Aber in diesen beiden Bereichen sehe ich das ganz genauso. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt oder später noch drüber sprechen wollen, da gibt es einige konkrete Maßnahmen, die man sich vorstellen könnte. Im Bereich Mieten, glaube ich, ist es auf der Hand liegend. Also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass die Vermieter jetzt mit entsprechend hohen Kosten konfrontiert sind. Ne? Weil die Gastherme tauschen ist ja auch nicht teurer als letztes Jahr. Während hingegen auf Mieterseite sie aber dann die Mieten inflationsanpassen, ein, zwei oder sogar dreimal möglicherweise dieses Jahr. Und da gibt es überhaupt keine Veranlassung zu sagen, es ist legitim, dass die Mieten entsprechend steigen müssen. Also ich glaube, die Mieten könnte man auf jeden Fall mal zwei Jahre einfrieren. Das wäre mal für ganz viele Menschen ein sehr stark preisdämpfender Effekt, ohne dass man jetzt sagt, die Vermieter haben aber da sozusagen so hohe Kosten, die dem gegenüberstehen, die sie da nicht mehr abdecken können. Also das sehe ich absolut nicht.
Ja. Und jetzt werden die Mieter wahrscheinlich hergehen und sagen, es ist ja verrückt. Also die Vermieter werden sagen, verrückt, einfach das Einfrieren von Mieten über zwei Jahre, da kriechen wir dann nachher auf den Zahnfleisch daher. Wer kompensiert uns denn die entgangenen Wertsteigerungen unserer Immobilien? Oder ja?
Ja, wer kompensiert uns sozusagen auf der Immobilienseite? Da würde ich jetzt auf die letzten Jahre schauen und sagen, da gab es dermaßige Steigerungen sowohl in der Immobiliensubstanz als auch bei den Mieten, dass ich da jetzt kein allzu schlechtes Gewissen hätte diesbezüglich. Und vor allem, es ist ja nicht so, dass das ein Verlustgeschäft wäre, sozusagen. Ne? Weil die Kosten, die den Vermietern entstehen, die werden jetzt nicht mit der Inflation mitsteigen in den nächsten zwei Jahren. Das ist völlig unplausibel. Das heißt, die haben vielleicht sozusagen eine kleine, zwei Jahre mal eine kleine Dämpfung und danach können sie dann eh wieder anpassen. Also dementsprechend sehe ich da überhaupt kein Problem.
Und werden dann nach diesen zwei Jahren diese ganzen Erhöhungen, die dann theoretisch der Fall gewesen wären, also kumuliert dann 15% Steigerung der Mieten?
Das ist eine Frage der politischen Ausgestaltung. Selbst wenn das käme, wäre es schon besser, wenn man das zwei Jahre nicht bezahlt hat. Aber natürlich wäre es noch besser, wenn man das verhindern könnte und dann sozusagen diese zwei Jahre einfach annulliert und beim Jahr 21 oder 22 weitermacht.
Mhm. Ja.
Ich kann es vielleicht an der Stelle auch unterstreichen, weil da haben wir jetzt wirklich die Situation, und das sehen wir, das ist ja das, wenn die Menschen, die wir auch täglich beraten, wie den Arbeiter, können wir genauso sein, ja, dass die Menschen fürs Leben, fürs Wohnen, jetzt nehme ich wirklich mal Wohnen für den Bereich Leben auch heraus, die haben da in Wahrheit eine Kurve nach oben, schon in den letzten Jahren, bevor wir sozusagen jetzt in diese galoppierende Inflation reingekommen sind, oder?
Am Mietmarkt seit vielen Jahren.
Ne? Ja, genau, am Mietmarkt seit vielen Jahren. Da ist nie was passiert, da gab es genügend Forderungen, auch wie man da, ich sage nur ein Stichwort, Leerstandsabgabe zum Beispiel, ja, wie man mit die dann auch gestalten könnte national, müsste man sich halt anstrengen, tut man halt nicht, wo immer klar ist, dass das auf Länderebene ein Thema ist und dann über den Bund kommen müsste natürlich nochmal. Aber trotzdem, da ist ganz viel passiert, und wenn die Menschen von ihrem Einkommen, nehmen eine Bewacherin, die, keine Ahnung, 1350 Euro hat im Monat, ja, der bleibt nach Abzug von allem, ja, mit Miete und was sie sonst auch noch braucht, wenn sie zum Beispiel auch noch einen Pkw braucht, um zu pendeln, der bleibt ja, was bleibt da über? 300, 400 Euro. Und gerade weil die Wohnungskosten, das Mieten so viel teurer geworden ist. Früher war das mal so, oder? Da hat man gesagt, die Hälfte des Einkommens maximal für die Miete. Und ich glaube, inzwischen zahlen Leute zwei Drittel ihres Einkommens oder mehr schon für die Miete. Und das ist einfach skandalös in Wahrheit. Und da schaut man zu. Und wenn wir wissen, dass die Mehrheit der Menschen und die arbeitende Bevölkerung vor allem diejenigen sind, die mieten, dann wissen wir auch, dass wir die entlasten müssen. Weil die Eigentum haben, zumindest in Städten, sage ich mal, früher hat man es ja nur geschafft, auch mit Einfamilienhäusern am Land zu bauen, aber das geht ja auch nicht mehr aus inzwischen. Ja. Also ich glaube, dass da gerade beim Wohnen man wirklich was tun müsste. Ja.
Ich kann das natürlich nur unterstreichen, wie du sagst, auch bei uns in der Beratung merken wir, die Leute werden immer verzweifelter, die anrufen. Und Wohnen ist ja in der Regel der mit Abstand größte Ausgabenposten, den Menschen haben, und mit Abstand der größte Fixkostenposten, den Menschen zu bewältigen haben. Und einer der ganz zentralen Preistreiber sind halt die Befristungen. Also gerade für junge Menschen, die eine Wohnung suchen, die bekommen dann eine für 3 Jahre, vielleicht für 5 Jahre. Und sobald die Befristung aus ist, sind sie damit konfrontiert, entweder die Mieten werden ordentlich nach oben verschoben oder sie suchen sich halt was Neues. Und auf der anderen Seite haben die ImmobilienbesitzerInnen ja in den letzten Jahren extreme Wertsteigerungen erfahren, ohne dass sie irgendwas getan haben. Sie haben ja nicht investiert oder so, es ist einfach der Immobilienmarkt, der halt völlig verrückt spielt. Und insofern bräuchten wir halt hier wirklich auch ein neues Mietrecht, das halt leistbares Wohnen irgendwie sicherstellt und das diesem Befristungswahnsinn einfach Einhalt gebietet. Weil dort ist es wirklich eigentlich nicht mehr zu stemmen.
Und darum ist es ja umso interessanter, dass bei diesem Entlastungspaket, ich setze jetzt mal wirklich unter Anführungszeichen, genau dieser große Bereich Wohnen komplett ausgespart wurde. Und ich glaube, das ist auch, wo man ganz klar sagen muss, damit ist dieses Paket nicht so super, wie es nach außen hin marketingmäßig verkauft wird.
Genau, ja. Aber den Preis hätte man beeinflussen können.
Genau, den hätte man definitiv beeinflussen können. Und das ist, glaube ich, das, was man weiter fordern muss, weil es wird ja nicht besser werden, da kommen wir wahrscheinlich dann auch noch dazu, es wird ja nicht besser werden, wenn wir uns anschauen, wie die Inflation wahrscheinlich sich entwickeln wird. Also weniger wird es nicht, höher schon, die Frage ist, wie hoch und was da auch noch vor der Tür steht im nächsten Jahr.
Die Frage, die sich aufdrängt hier, ist, ist es sozusagen eine Inflation, die getrieben wird von Energiepreisen, oder ist es eine Inflation, die eine Inflation ist? Also ist es eigentlich nur eine energiepreisgetriebene Inflation, die wir da jetzt sehen?
Also wir haben tatsächlich mehrere Faktoren, weil wir hatten auch diese Lieferkettenprobleme in den letzten Jahren, durch die Pandemie bedingt. Aber die Energiepreise sind mit Sicherheit der Haupttreiber dieser Inflation. Also explodiert ist das Ganze am Jahresbeginn auch mit dem Krieg und dann sozusagen mit den Erwartungen der Finanzmarktakteure in Bezug auf die zukünftige Energiepreisentwicklung. Also es ist eine Energiepreisinflation und das ist ja das Problem, weil diese Energiepreise internationale Märkte sind, haben wir als Österreicher, also auch als österreichische Bundesregierung, da ja sozusagen nur bedingt Zugriff. Aber was wir machen können, ist zum Beispiel auf den Strommarkt Einfluss nehmen. Und am Strommarkt, jetzt können wir uns die Frage stellen, wenn die Gaspreise und wenn die Ölpreise steigen, aber wir haben hauptsächlich erneuerbare Energie in Österreich, wie ist es dann möglich, dass am Strommarkt die Preise derartig mitsteigen? Und das liegt daran, dass wir da eine ganz spezifische Marktkonstruktion haben. Der Strommarkt orientiert sich am teuersten Kraftwerk. Das teuerste Kraftwerk, das sind derzeit die Gaskraftwerke. So, und diese Gaskraftwerke, die haben ja wirklich viermal so hohe Kosten wie vorher, weil die müssen ja das Gas kaufen. Das heißt, die machen ja gar nicht mehr Gewinn als vorher, ja? Bei dem Preis, den sie jetzt verlangen, bei diesem Wahnsinnspreis für Strom. Aber die anderen Anbieter von Strom, die haben gar nicht höhere Kosten als vorher, ja? Die Wasserkraft oder auch die Windräder und so weiter. Und da gibt es jetzt gigantische Margen, weil die haben gleichbleibende Kosten und auch die gleichen Preise wie die Gaskraftwerke. So. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das in den Griff? Und da gibt es ja sozusagen aus Spanien und aus Portugal die Erfahrung, dass man durchaus einfach sozusagen für diese paar Gaskraftwerke, weil es sind nicht viele, das sind 10% der Gesamtversorgung, dass man für die den Gaspreis subventioniert und dafür bricht dann der Strompreis so zusammen, dass diese Subvention x-fach wieder hereinkommt. Also selbst wenn die Stromkunden wie in Spanien diese Subventionierung zahlen für die paar Gaskraftwerke, dann heißt das immer noch so eine Reduktion vom Strompreis, dass sich deutlich auszahlt, das zu machen. Also die Arbeiterkammer schätzt, dass man den Strompreis locker halbieren könnte.
Ja, wenn ich da vielleicht einen Punkt noch anschließen darf, weil von der Gegenseite kommt ja dann immer das, oh Gott, politischer Eingriff in Preiseregulierung. Aber genau dieses System, das der Niki Kowal gerade geschildert hat, ist ein hochpolitischer Mechanismus, der festgelegt ist von der Politik. Also wenn man den einen politisch festlegt, kann man den anderen genauso politisch festlegen.
Das ist ein Kunstmarkt.
Genau, so ist es ja.
Also ein politisch künstlich, also völlig künstlicher Gestalt. Ich meine, jeder Markt ist ein Kunstmarkt, weil jeder Markt hat Regeln. Ja? Aber das ist ein besonders spezifischer Kunstmarkt, den kann man natürlich ersetzen durch irgendwas anderes. Ja?
Mhm. Das heißt, das Beispiel, das die Spanier und die Portugiesen in der EU uns vorgehüpft haben, nämlich dass die Deckelung der Strompreise, wäre eigentlich auch eine gute Maßnahme für Österreich, wenn ich das richtig verstehe.
Absolut. Und die EU-Kommission hat auch die Weichen entsprechend gestellt. Also die EU-Kommission hat auch schon gesagt, das ist absolut legitim und möglich und hat auch schon die Spielräume vorgegeben.
Und ich glaube, dass man da sogar noch darüber hinausgehen kann, weil aktuelle Medienlage, ich meine, es war genau jetzt, dass auch Deutschland sozusagen Alarmstufe ausgelöst hat, also Alarm geschrien hat und Alarmstufe ausgelöst hat. Und da habe ich jetzt nur mitbekommen, die denken halt auch schon weiter. Ne? Also das eine ist Strompreisdeckel, wie immer man den dann wie man den ansetzt, da gibt es unterschiedliche Varianten, da könnte man jedenfalls gut machen, das ist auch die Aufgabe und die Verantwortung der Politik, ja? Weil das absolut, so wie du gesagt hast, oder? Das ist genau das, was jetzt passiert. Die, wo es ohnehin Profit gibt, wo es Gewinne gibt oder wo genügend Kapital da ist, na, die lässt man im Kraut. Ja? Und die anderen sollen die Grot fressen, von der man aber nicht satt wird. Ja? Und ich glaube, dass genau das die Pflicht, wie du gesagt hast, die Pflicht ist, da von der Politik hinzuschauen. Und Deutschland macht das jetzt schon. Und das spricht auch die unangenehmen, harten Wahrheiten aus. Ja? Aber überlegt sich halt auch, wie man da weiter tun könnte. Auch den Menschen dann zu sagen, das eine ist das, was wir tun können, die Begrenzungen oder so Limitierungen, die es gibt aufgrund dieses Energiemarktes, der sehr speziell ist. Ja? Und dann gibt es auch schon noch etwas, was können wir tun, wenn wir wissen, und das hat Habeck ja zuletzt gesagt, wir werden sparen müssen. Wir werden bei allem, was wir schaffen, zu kompensieren, zu diversifizieren, was auch immer, ne, uns zu wehren irgendwie gegen das, werden wir nicht umhinkommen, dass wir uns irgendwo beim Verbrauch einschränken müssen. So, aber wie kann man das machen? Da geht es ja auch wieder um Verteilungsgerechtigkeit und Treffsicherheit. Und das finde ich interessant, das wollte ich ja gerade hier und heute diskutieren, weil da auch ins Spiel gebracht wurde, eine Belohnung fürs Energiesparen. Also wir kennen jetzt die Preisdeckel-Variante, eine Belohnung fürs Energiesparen. Das heißt, wenn ich eine gewisse Summe oder einen Grenzwert, wie immer man den festlegen könnte, schaffe, Energie zu verbrauchen, nicht darüber hinauszugehen, dass ich dann dafür auch noch mal belohnt werde mit einer Reduktion. Ihr haltet es zu einem Preisdeckel dazu, sogar entweder gleichzeitig für möglich, dass man beides einführt. Genau, das wollte ich auch hier nochmal diskutieren, weil es gerade auch so eine Variante ist, wo man denkt, naja, also Jetzt weiß ich schon, die österreichische Regierung ist da eben etwas zurückhaltend, wenn es um da eine gewisse Seite geht. Ja. Aber das wäre sogar noch mal ein Land, dessen Sprache man verstehen. Also da muss man jetzt nicht mehr Englisch können, ne, um mitzubekommen, was da jetzt auch diskutiert werden könnte. Und das hören wir hier gar nicht. Ja. Und das fehlt mir vollkommen in der Diskussion, weil Politik Verantwortung hat sie da jetzt auch für die Zukunft. Und das wissen wir, die wird schlimmer. Oder in Szenarien, in möglichen schlimmen Szenarien daherkommen, dass man da was überlegt und auf den Weg bringt.
Gut, das heißt, wir haben zwei Anregungen, was wir tun können. Wir haben eine Mietenbremse, also das heißt, dass die Mieten eingefroren werden. Und die zweite Idee ist, dass man die Preise für die Gaskraftwerke subventioniert, damit der Energiepreis beim Strom runtergeht. Welche anderen Ideen gibt es denn noch oder Wünsche, Vorstellungen, um die Menschen zu entlasten? Aber es können ja auch nicht nur Entlastungen sein, es können ja auch Förderungen sein oder Anpassungen von sozialen Leistungen.
Ja. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt aufgreifen von Olivia, weil dieses Energiesparen immer so gerne an die Haushalte delegiert wird und passt dann auch gut zum Armutsthema. Wir warten ja die längste Zeit auf dieses Energieeffizienzgesetz. Das ist ja ausgelaufen. Österreich ist verpflichtet, so ein Gesetz zu haben. Jetzt haben wir gerade keines. Und der Wirtschaftsminister hat uns auch wissen lassen, er findet mitten in der größten Energiekrise, es ist auch nicht notwendig, eines zu haben. Also das finde ich schon sehr fragwürdig. Und natürlich braucht es einen gesetzlichen Rahmen und natürlich müssen hier die Unternehmen einen großen Teil beitragen. Weil auf der anderen Seite bei den Haushalten ist es so, da gibt es ganz viele, für die stellt sich nicht die Frage, Energie zu sparen. Die machen das seit jeher, weil sie müssen, weil sie es nicht leisten können. Wir haben jedes Jahr mehr Haushalte, die wirklich nicht heizen können oder nicht angemessen, die einen Raum in ihrer Wohnung heizen und den oft nur auf eine relativ geringe Temperatur. Und da ist natürlich jetzt einmal das allererste bei denen, wo es mit dem Geld so knapp ist, dass man die unterstützen muss mit entsprechenden Sozialtransfers. Das sind natürlich vor allem jene, die armutssichernd sind. Das ist einerseits das Arbeitslosengeld, weil wir wissen, Arbeitslosigkeit, vor allem wenn sie länger dauert, führt zu Armut. Und obwohl jetzt erfreulicherweise die Arbeitslosigkeit insgesamt sehr sinkt, steigt die Anzahl der langzeitarbeitslosen Menschen, die hier nicht den Rückweg in den Arbeitsmarkt finden, weiter an. Das sind halt sehr oft Menschen, die haben gesundheitliche Einschränkungen. Oft sind es ältere Menschen, wo die Unternehmen sagen, wollen wir irgendwie nicht so gern. Und die gerne arbeiten möchten und hier keine Beschäftigung finden. Und das muss man sich vorstellen, ja mit der Arbeitslosigkeit auf de facto die Hälfte ihres vorangegangenen Einkommens runterrasseln. Und dieses Einkommen ist noch dazu eingefroren. Also das wird auch nicht angepasst und wird auch, weil jetzt die Regierung beworben hat und gesagt hat, ja, wir tun jetzt alle Sozialleistungen wert anpassen, das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe soll nicht angepasst werden. Das ist also sozusagen eine Bösartigkeit, die man schon sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen muss. Dann eben Pensionen, Mindestpensionen ist natürlich ein wichtiges Thema. Das ist das sehr sperrig sogenannte Ausgleichszulagenrichtsatz. Der wird jährlich angepasst über die Alterssicherungskommission, aber der ist halt einfach viel zu niedrig. Also wir haben eine Armutsschwelle von 1.370 Euro im Monat für eine erwachsene Person. Das wäre das, was sich sozusagen aus der Einkommensseite ergeben würde. Und wir haben hier einen Richtsatz von 980 Euro, der in der Pension 14 Mal und in der Sozialhilfe nur 12 Mal ausbezahlt wird. Also da ist eine riesige Lücke. Das kann sich einfach nicht ausgehen. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen mit 980 Euro, wie viel das Fixkosten man da mal irgendwie gerade abdecken kann. Und da braucht es einfach eine Unterstützung. Und das ist ja nicht nur wichtig für Leute, und das ist mir auch ein großes Anliegen, das klarzustellen. Die Leute haben dann so Sozialhilfeempfänger irgendwie vor dem geistigen Auge, Menschen, die irgendwie zu Hause sitzen und nicht arbeiten und nichts tun. Aber das stimmt ja nicht. Zwei Drittel jener, die Sozialhilfe bekommen, sind sogenannte Aufstocker. Das heißt, die bekommen eine Aufzahlung auf ein Erwerbseinkommen oder eine andere Sozialleistung. Das heißt, das sind oft Menschen mit einem niedrigen Einkommen. Menschen, die in Teilzeit arbeiten in einer schlecht bezahlten Branche, die einfach nicht mehr Stunden kriegen.
Ganz viele Frauen.
Ja, ganz überwiegend Frauen. Jobs, die wir als wichtig und wertvoll finden, wie Pflegehelferinnen beispielsweise. Wenn die in Teilzeit sind, dann rutschen die da schnell unter diese Grenze. Und dann sagt man, ja, hast du Pech gehabt, also von uns kriegst du jetzt keine zusätzliche Unterstützung, obwohl die Preise sind, wie sie sind. Und das finde ich schon dramatisch.
Mhm. In Summe erreicht ja die Teuerung immer mehr Menschen. Das heißt, es waren zum Beispiel voriges Jahr 1,2 Millionen Menschen armutsgefährdet, sind es heuer wahrscheinlich so noch viel mehr, also vielleicht sogar 1,5 Millionen. Das heißt, um diese Menschen zu entlasten, Mieten bremsen, Sozialleistungen hinauf, also Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und Energiekosten senken.
Ja. Also ich glaube schon, dass man noch mehr Repertoire hätte. Also nur ja, das, ich glaube, das, was wir jetzt noch mal angesprochen haben, also gerade wenn wir zum Bereich Mobilität kommen, ja, da haben wir ja das Thema, dass auf der einen Seite es Jobs gibt, die angewiesen sind darauf, mit dem PKW in die Arbeit zu fahren. Bei uns sind da wieder 24-Stunden-Betreuerinnen, Heimhilfen, mobile Pfleger, aber auch andere Berufe. Ja. Da ist es zwar gut, wenn die Cash bekommen, wunderbar, ja, aber die bräuchten es wenn dann sofort, jetzt und nicht irgendwann. Das heißt, man hat da schon ein Dilemma, sozusagen, wie man da wirklich aushelfen kann, sodass das rechtzeitig auch ankommt. Und das ist ja auch so eine Kritik. Und die pendeln können, zum Beispiel, da glaube ich schon, dass man das unterstützen kann. Da kann man, das war sogar ein Konsens, sage ich mal, der beiden Sozialpartner, nämlich in dem Fall der Wieder- und der Wirtschaftskammer, dass wir gesagt haben, okay, man kann die Umsatzsteuer komplett erlassen auf die Öffi-Tickets. Ja? Würde die Preise reduzieren, würde da auch eine Unterstützung bieten, wäre auch genau in dem Sinne, dass man öffentlichen Verkehr nutzen kann. Also selbst in dem Bereich, wenn man es sozialpartnerschaftlich vorträgt, ist die Regierung taub, ja, um da wirklich was zu verändern.
Ja, aber da habe ich was gelesen, dass es sozusagen die Sozialpartner schon einen Vorstoß hatten, nämlich gerade praktisch die Mobilität betrifft, hat es, glaube ich, einen Vorstoß gegeben, einen gemeinsamen von ÖGB und Wirtschaftskammer. Aber die Frage ist, wenn die Maßnahmen der Bundesregierung, wie treffsicher sind denn die? Weil im Wesentlichen profitieren ja alle. Der reiche Millionär, der Milliardär, der Bezieher von mittleren Einkommen, höheren, aber auch von niedrigen Einkommen. Nur die empfinden es ja ungleich anders. Ne? Beim einen ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein und beim anderen ist es einfach die Sicherung der Existenzgrundlage.
Also für 2022, aber nur für dieses Jahr, haben wir eine, was die Transferleistungen der Bundesregierung betrifft, nicht so schlechte Treffsicherheit unten und in der Mitte, weil diese Transferleistungen in der Höhe, wenn die an alle in ähnlicher Höhe ausgezahlt werden, dann hilft das den unteren Einkommen relativ mehr. Spätestens ab 2023 werden die Fragen schlagend, die Sabine Birkelbauer genannt hat, nämlich die Frage, wie man den Sozialstaat langfristig armutsfest macht. Und was 23 noch kommt, das ist die Abschaffung der kalten Progression. So, und die Abschaffung der kalten Progression in der Form, wie das jetzt gemacht wurde, die bedeutet, dass der Großteil der Entlastung, also der Großteil des Entlastungsvolumens, bei den oberen Einkommensgruppen entsteht. Jetzt ist die Frage, hat es in einer Inflation, wo es eigentlich darum geht, die unteren Einkommensgruppen zu stützen und wo es eigentlich darum geht, die Preise nicht anzuheizen, einen Sinn, den größten Brocken der Entlastung bei den oberen Einkommensgruppen vorzunehmen. Weil das ist kontraproduktiv im Sinne auf die soziale Treffsicherheit, aber auch kontraproduktiv in Bezug auf die Inflation, weil wenn die dieses Geld ausgeben, dann heizen sie die Inflation ja weiter an. Also eigentlich wäre es intelligent zu sagen, die oberen müssen ein bisschen weniger ausgeben in Zeiten der Inflation, die unteren werden dafür stabilisiert und so versuchen wir durch diese Phase durchzutauchen. Und das hat die Bundesregierung, glaube ich, verteilungspolitisch verabsäumt.
Da muss man wirklich sagen, so wie du richtig gesagt hast, oder? Diese Form der Abschaffung der kalten Progression, weil das kann man eben schon noch anders machen. Ja? Also man kann damit ja auch Verteilungsgerechtigkeit herstellen und das hat die Bundesregierung nicht gemacht. Und ich glaube, das muss man auch festhalten, da wurde genau der Effekt, der wird jetzt damit erzielt werden, den du beschrieben hast. Ja? Aber das, dass das verteilungsgerechter wäre, dass das unten mehr bringt, ist mit dieser Form der kalten Progression, also wie sie es jetzt gemacht haben.
Fürs untere Einkommensdrittel bringt es gar nichts.
Genau.
Fürs untere Einkommensdrittel bringt die Abschaffung der kalten Progression gar nichts.
So. Und das ist natürlich interessant und da muss man sich jetzt schon sagen, also schon fragen, okay, wo ist da die Stoßrichtung? Das passiert einem ja nicht so. Ja? Das passiert einem genauso wenig wie die Abschaffung der Arbeitgeberbeiträge in der Unfallversicherung einem einfach so passieren. Ja? Das sind ja Dinge in dem Paket oder Teile des Pakets, wo wir alle ganz genau wissen, die haben ja sogar schon Tradition. Also der Unfallversicherungsbeitrag, das ist ja jetzt schon seit 2014, ne? Zweimal gesenkt genau, worden, ja? Wird jetzt wieder gesenkt. Man weiß es aber nicht und das ist ja auch das Schöne. Ne? Die einen Ausgleich oder die einen Kompensation ist einmalig, ja? Ein bisschen almosenmäßig, da dürfen sie dann immer dafür anstellen. Ja? Und das andere sozusagen, wo die Arbeitgeberseite in der Pflicht wäre, das wird kontinuierlich und dann auch konsequent für die Seite verbessert, weil das sind eigentlich schon die Profiteure der Krise. Weil ich glaube, es werden so um die 125, 130 Millionen Euro sein, die das ausmachen. Da warten wir nur auf das, wie wir das ausgestalten wollen, weil das kommt ja dann erst nächstes Jahr. Das wird aber dann nicht weggehen. Das heißt, die Arbeitgeber haben sich da entledigt und das ist eben nicht der kleine Wirt ums Eck mit 3, 4 Leuten, sondern das sind die großen Konzerne, die davon wirklich profitieren, die eh in der Krise schon sehr viel Unterstützung bekommen haben, manchmal sogar überfördert wurden. Und die machen es jetzt, also für die ist jetzt noch mal netter. Und da sagt man, gut, der Arbeitgeber muss da jetzt gar nichts dazu tun. Und das ist Sozialstaatsabbau. Damit wird Sozialstaat abgebaut, ja, und verkauft wird es unter dem Label Lohnnebenkosten senken. Ja, wo man sagt, okay, da geht es um Beiträge zum Sozialstaat und eine Seite, die sich leisten könnte und profitiert hat, wird da komplett mehr und mehr daraus entlassen. Und was heißt es am Ende des Tages? Wenn da weniger drinnen ist, was wird an Leistung gestrichen für die Menschen, die es brauchen? Ist in der Unfallverhütung dann irgendwas weniger? Muss man das Lorenz Böhler zum Beispiel zusperren? Auf das läuft es am Ende hinaus. Und das finde ich zum Beispiel auch ein Skandal. Das ist wirklich dieser konsequente Sozialstaatsaufbau, auch haben wir auch in anderen Bereichen. Aber dass der jetzt bei diesem Paket nur mitverkauft wird, ja? Und dann tut man so, als wäre das was jetzt für die Menschen, was ihnen zugutekommt, das ist einfach blanker Hohn, das ist einfach auch unrichtig. Und da muss ich auch sagen, das merkt man immer wieder, wir kriegen so, wenn man das vergleicht, die Förderungen für die arbeitenden Menschen oder die Unterstützungen und dem, was oft Großindustrie oder andere Spender, Spenderinnen bekommen, dann muss man sagen, die einen sind im Tröpfelbad und die anderen kriegen Niagara-Fälle. Und das ist einfach ein Ungleichgewicht und das zieht sich durch. Ja.
Nein, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst und auch dieses Etikett Lohn, Nebenkosten, das klingt immer so, als würde es irgendwie so nebensächlich dranhängen, so quasi so Blinddarm kann man entfernen, passiert irgendwie nichts. Aber eben, wie du richtig gesagt hast, das sind Sozialstaatsbeiträge, die Kernleistungen des Sozialstaats finanzieren. Und bei der Unfallversicherung gibt es ja auch eine enge Schnittstelle zu den Krankenversicherungsträgern. Da wird wirklich die Finanzierung des Gesundheitssystems wird da ausgehöhlt. Also mit den letzten Maßnahmen, die da getroffen waren, sind wir bei fast 400 Millionen Euro, die der Gesundheitsbereich jetzt verliert durch diese Einsparungen. Und im Familienbereich haben wir eben diesen Familienlastenausgleichsfonds, auch ein schönes Wort, aus dem im Wesentlichen die Familienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld finanziert werden. Die sollen jetzt valorisiert werden. Das ist an sich eine gute Geschichte, ist auch dringend notwendig. Die haben sehr an Wert verloren in den letzten Jahren. Aber zugleich senkt man auf der Einnahmeseite wieder eben den Arbeitgeberbeitrag. Und ursprünglich war versprochen, das befristet zu machen, die Lohnverhandlungen einfach jetzt in den nächsten 2 Jahren zu unterstützen, das auch zu verknüpfen mit sagen, einem Lohnvorteil für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was ja sinnvoll gewesen wäre. Aber nach dem, was wir jetzt wissen, schaut so aus, als wäre das ein dauerhafter Einnahmeausfall für die öffentliche Hand und ein dauerhaftes Geschenk an die Unternehmen. Und zwar völlig undifferenziert, ob die jetzt höhere Kosten zu tragen haben oder nicht.
Jetzt ist ein Stichwort gefallen, Kollektivvertragsverhandlungen. Es, glaube ich, steht ein heißer Herbst bevor. Der ÖGB-Chef hat ja schon angekündigt, dass der Lohnausgleich keinesfalls unter der Inflationsrate stattfinden soll. Wie sieht das die Olivia Janisch?
Ich bin ja selbst Kollektivvertragsverhandlerin. Und naja, das ist ja ganz klar. Ne? Also wir Gewerkschaften haben einen Auftrag und dem kommen wir auch nach. Und wir verhandeln ja sozusagen nach hinten. Wir nehmen ja das rückwirkend in Angriff. Das nennt sich dann rollierende Inflation, die wir uns ansehen. Das heißt, das ist ja dann auch durchaus über die Zeit zu rechnen. Das wird man sich anschauen. Das alleine wird es auch nicht sein. Es gibt immer wieder Komponenten der Produktivität, die dann natürlich auch Eingang finden müssen. Aber das ist für uns ganz klar. Also wir werden natürlich das, was den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusteht, das werden wir verhandeln. Ja? Und da braucht niemand meinen, dass wir jetzt sagen, na, also jetzt hat man uns eher ein bisschen mit Einmalzahlungen bedacht und dann ist gut. Ne? Nein, weil die Inflation, die ist ja schon seit längerer Zeit, die haben wir seit Mitte 2021. Das heißt, auch wenn wir Kollektivvertrag verhandeln können, wird das einbezogen in die Berechnung. So. Und das andere möchte ich an der Stelle schon sagen, und da ist auch nochmal die Verantwortung der Regierung, für das, was man jetzt schon weiß, was in Zukunft vor der Tür steht, und was noch an Inflation oder Teuerung kommt, da hat die Regierung auch den Auftrag, diese Spanne dann zu schließen. Das ist dann ja nicht alles nur Kollektivvertrag, sondern das ist die Verantwortung der Regierung. Da kann sie sich auch nicht rausstellen, werden wir auch nicht zulassen, wir werden ja da auch nicht leiser werden. Aber in Bezug auf die Kollektivverträge werden wir jedenfalls geeint und ganz klar in die Verhandlungen gehen, jeweils nach Branche. Natürlich gibt es Spezifika, aber ja.
Es gibt ja einige Stimmen, die warnen hier von einer Lohnpreisspirale. Ja? Und das ist einmal wichtig, dass wir einfach historisch feststellen, es gab in Österreich noch nie eine Lohnpreisspirale. Es gab das noch nie. Das Einzige, was es gibt, ist, und die Olivia Janisch hat das ja dargestellt, dass wenn die Inflation im Vorjahr hoch war, dass man dann versucht hat, die auszugleichen, möglicherweise noch mit einem Produktivitätsaufschlag, wenn das gelingt, was ja Gott sei Dank auch öfter der Fall ist. Aber wenn es, wir können uns das jetzt anschauen, es kam die Preissteigerung von den Weltmärkten praktisch und aus der geopolitischen Situation, die schlägt in Österreich auf und jetzt werden dann im Herbst die Löhne an das angepasst. Das heißt, wenn, dann ist es eine Preis-Lohn-Spirale und keine Lohn-Preis-Spirale und selbst da ist unwahrscheinlich, dass die Löhne jetzt so üppig ausfallen werden, dass die noch einmal einen starken Inflationsdruck erzeugen, sondern die werden einfach sozusagen so weit angepasst, dass halt halbwegs die Kaufkraft erhalten bleibt.
Das ist eher die Frage, ob manche Gewinne nicht dazu beitragen, dass etwas davon galoppiert an der Inflation.
Genau, ganz richtig. Absolut, ja. Absolut.
Also welche Rolle spielt dann die Kaufkraft, also das Erhalten der Kaufkraft für den ausgeglichenen Staatshaushalt oder für den ausgewogenen Staatshaushalt?
Naja, für den Staatshaushalt ist es so. Also, seien wir uns mal ehrlich, der Staat hat jetzt ziemlich profitiert von dieser inflationären Entwicklung in den letzten Monaten. Ja, also das heißt, da bleibt jetzt einmal alleine durch diese gewaltigen Steigerungen, eben die bisherige kalte Progression, aber auch die ganzen anderen Steigerungen, was dann Umsatzsteuer, Mineralsteuer auch beim Staat hängen bleibt, das ist erheblich. Ja? Also es ist nicht so, dass der Staat jetzt knapp bei Kasse ist gerade. So. Aber natürlich, wenn alle diese Pakete umgesetzt sind, dann wird man über die Finanzierung sprechen müssen. Und ich glaube, dass man dann 23, 24 sich auch überlegen muss, wenn man die kalte Progression abgeschafft hat, dann kommt ja nicht mehr automatisch da sozusagen ein Geldregen an den Staat von der Seite der Arbeitsbesteuerung. Das heißt, da muss man andere Quellen finden. Mhm. Und wenn man nicht andere Formen der Arbeitsbesteuerung möchte oder keine großen Sparpakete, dann muss man Quellen erschließen, die man bis jetzt noch nicht erschlossen hat. Und da gibt es im Prinzip nur zwei Sachen, die in Frage kommen. Das eine ist der vermögensbezogene Bereich, Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, sonstige vermögensbezogene Steuern. Da ist Österreich ja weit unterm OECD-Schnitt. Da gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Und das andere, das sind die Dinge, die, glaube ich, auch schon geplant sind, die stärker kommen müssen. Das ist die Besteuerung von Ressourcenverbrauch was weiß ich, Bodenversiegelung oder Ähnlichem. Ja. Also das wäre sozusagen die zweite Schiene. Und das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO empfiehlt ja, dass man die Besteuerung von Arbeit reduziert und dafür bei Verbrauch natürlicher Ressourcen einerseits und bei Vermögen dafür die Steuern entsprechend erhöht. Und ich glaube, dass das dann anstehen wird zur Konsolidierung auch der Kosten, die jetzt durch Corona, aber auch jetzt entstanden sind.
Wobei einen Teil muss ich noch ergänzen, nämlich die Konzernsteuer natürlich. Also die Regierung hat ja geplant, die Körperschaftssteuer, die ja im Wesentlichen die ganz großen Unternehmen trifft, zu senken. Und ich glaube, wir sind uns einig, dafür haben wir keinen Spielraum. Also hier noch Steuergeschenke an die größten Unternehmen zu geben, dieses Geld muss man natürlich verwenden für soziale Maßnahmen.
Mhm. Vor allem, das sinkt ja der Satz. Das sinkt, also wir müssen uns vorstellen, bei den ArbeitnehmerInnen, das sinkt ja nicht sozusagen, durch die Steuerreform schon, aber sozusagen bei der Abschaffung der kalten Progression sinken ja nicht, das sind ja nicht sozusagen die Besteuerungssätze, sondern da sagt man einfach, okay, die Inflation wird rausgerechnet. Aber bei den Unternehmen geht es ja nicht nur darum, die Inflation rauszurechnen, da geht es ja tatsächlich darum, die Steuer zu senken. Also das ist ja gar nicht, also wenn die Unternehmen kommen und sagen, jetzt ist die kalte Progression abgeschafft worden, jetzt wollen wir auch was, dann ist das aber sozusagen eine sehr großzügige vergleichende Maßnahme. Also das ist absolut nicht das Gleiche, ob ich jetzt den Steuersatz senke oder ob ich die Inflationsausgleich mache. Mhm.
Also ich habe keinen Aufschrei gehört gegen die Abschaffung, also viel, viel mehr Erhöhung der Erbschaftssteuer und von Vermögenssteuern.
Das ist ja auch das, was fehlt im Paket Gegenfinanzierung, sprechen wir es aus. Ne? Also, und da gibt es welche, die in der Verantwortung sind und bislang geschont wurden, sage ich mal, und die aber auch dafür da wären und da die Politik da das tun müsste, zu sagen, gebt euren Beitrag. Ja?
Vielleicht noch eine Frage, weil ja das AMS sich momentan viel Geld erspart, weil ja immer mehr Menschen in der Erwerbstätigkeit sind. Eigentlich könnte man sagen, gut, ihr habt es jetzt dadurch, dass so viele Menschen in der Erwerbstätigkeit sind, seid ihr besser ausgestattet finanziell. Es ist eigentlich logisch, dass man dann sagt, wir unterstützen, wir heben das Arbeitslosenentgelt an, oder?
Eine gute Argumentationslinie. Ja, also ich glaube, man muss schon darauf achten, dass natürlich das Budget des AMS zwangsläufig mit der Konjunktur schwankt. Also in dem Moment, wo die Arbeitslosigkeit raufgeht, ist es natürlich auch wichtig, hier Rücklagen zu haben, wo man das finanzieren kann. Aber die Frage, die sich halt einfach stellt in einem so reichen Land wie Österreich, wie wollen wir, dass arbeitslose Menschen irgendwie leben können? Und wollen wir, dass Arbeitslosigkeit einfach Armut bedeutet? Also wenn man sich anschaut, Menschen, die ein Jahr lang keine Beschäftigung gefunden haben, das sind 6 von 10, sind unter der Armutsgrenze. Und das ist dramatisch. Während eben auf der anderen Seite, wie Uli ganz richtig gesagt hat, die mit nicht nur Millionen, sondern Milliarden in ihrem Besitz überhaupt nichts beitragen. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Und natürlich wär das finanzierbar, wenn der politische Wille da ist und hätte ja auch wieder das, was bei Steuerreformen ja sehr gerne argumentiert wird, der Selbstfinanzierungseffekt. Natürlich hätte das auch eine positive Auswirkung, wenn die Kaufkraft steigt, damit sozusagen die Nachfrage und das wieder in verschiedenen Branchen Umsatz bringt und dadurch wieder Staatseinnahmen. Also es ist ja nicht so, dass das Geld zum Fenster rausgeworfen ist. Und es würde den Menschen einfach auch ermöglichen, gezielter dann eine Beschäftigung zu suchen und zu finden, wo sie stabil dann auch bleiben können und sie werden nicht so unter Druck, irgendwas anzunehmen, was dann wahrscheinlich auch nicht dauerhaft ist, weil es einfach nicht passt.
Ich habe jetzt noch 3 Fragen und dann gibt es wahrscheinlich ein paar Publikumsfragen. Und zwar, laut einer Schweizer Studie aus dem Jahr 2022 liegt Österreich bei den Millionärsdichte in Europa auf Platz 4. Das heißt, es gibt rund 350.000 Millionäre in Österreich. Welchen Solidarbeitrag können oder sollten Millionäre in Österreich leisten? Okay, keinen?
Na, jedenfalls einen. Ich glaube, was man da einfach dazu sagen muss, ist, dass ihr Vermögen in Summe ja noch viel ungleicher verteilt ist, als Einkommen das ist. Und dass ja die jetzt gerade Millionäre und Millionärinnen sind, ja Armutsgrundsahn im Vergleich zu dem, was sich da am oberen Ende abspielt. Und insofern müsste eine Vermögensteuer auch progressiv sein, also sprich mit zunehmendem Vermögen ein höherer Anteil sein. Aber wir sprechen trotzdem von so Prozentsätzen von in etwa 2%. Und was man, glaube ich, immer sich ins Bewusstsein rücken muss, Vermögen ist so stark konzentriert, dass wenn man nur einen ganz kleinen Anteil von Personen erreicht, man trotzdem, wenn es die richtigen sind, einen ganz großen Teil des Vermögens. Also man könnte mit sozusagen 5% Reichste hier den ganz überwiegenden Teil des vorhandenen Vermögens steuerlich ansprechen. Und das wäre aus ganz vielen Gründen sinnvoll und würde, glaube ich, die Betroffenen nicht besonders beeinträchtigen.
Jetzt, die vorletzte Frage ist, es gibt Übergewinne oder Konzerne, Unternehmen, die Übergewinne machen. Was sollte dagegen getan werden oder sollte überhaupt etwas dagegen getan werden?
Also diese Übergewinne, die berühmten Windfall Profits, die haben wir am Anfang schon diskutiert, wo wir gesagt haben, okay, bei denen die erneuerbare Energie herstellen, aber sozusagen die Preise von den Gaskraftwerken bekommen, bei denen gibt es gigantische Übergewinne. Es ist aber auch so, dass die OMV erhebliche Gewinnzunahmen hatte im Beginn dieses Jahres. Das heißt, wir sehen bei einigen Unternehmen im Energiebereich, dass die Gewinne haben, die sie auf jeden Fall nicht durch strategische Investitionen oder sonstige Leistungen bekommen haben, sondern einfach durch die Veränderung der Weltmarktlage. Und da haben einige südeuropäische Länder, sogar Großbritannien und so weiter, haben da jetzt begonnen, diese Übergewinne anzuzapfen, zwischen manche bei 25%, ich glaube die Griechen bei 90%. Und da ist die Frage, ob man nicht sich daran orientiert und sagt, okay, die Übergewinne, die hier gemacht wurden, die schöpft man einfach zu einem großen Teil ab, weil es gibt überhaupt keine ökonomische Veranlassung. Wir haben gesagt, das ist ein Kunstmarktmodell, wo die entstanden sind. Es gibt überhaupt keine ökonomische Veranlassung zu sagen, da gibt es jetzt irgendeine spezifische Leistung oder Beschäftigungseffekte. Die haben nicht mehr angestellt, die Unternehmen oder irgendwas. Also wo ich jetzt höhere Gewinne rechtfertigen kann. Also das gehört auf jeden Fall gemacht.
Ja. Wir sind kurz vor Ende unserer wieder Backstage. Und jetzt die Frage, wir sind nicht nur da am Ende, sondern also bald am Ende, sondern es kommen gleich noch drei Fragen, sondern auch am Ende der Schulperiode. Das heißt, die Schule geht zu Ende. Und wenn wir jetzt eine Zeugnisverteilung machen an die Bundesregierung, welche Noten würdet ihr der Bundesregierung geben für dieses Unterstützungspaket oder diese mehreren Pakete?
Ich bin gegen Schulnoten.
Also Schule ohne Schulnoten,
Politik wir ohne treten Schule. Für verbale Beurteilung ein. Ja, genau, wäre auch, glaube ich, jetzt in einer Gesamtnote nicht zusammenzufassen. Wenn ich sage, jetzt nachhaltige Armutsbekämpfung als Notenfach, würde ich sagen, da ist die Nachprüfung definitiv fix. Wenn es darum geht, jetzt relativ schnelle Maßnahmen hier mal zu sagen, in einem ersten Schritt verschafft man sich etwas Zeit, damit man andere Maßnahmen dann irgendwie ausarbeitet. Wenn sie denn ausgearbeitet würden, dann würde ich da das Zeugnis nicht so schlecht sehen. Aber da gibt es definitiv noch was zu tun.
Vielleicht noch zwei mündliche Bewertungen.
Definitiv ungenügend und vielleicht ein bisschen in die Nachhilfe mehr investieren und sich auch von Experten und Expertinnen weiterhelfen lassen und nicht nur von Spenderinnen ansagen lassen, was man zu tun hat. Das wird wahrscheinlich auch helfen, dann funktioniert das auch.
Ich kann mich absolut bei dieser Bewertung hier anschließen.
Ja. Jetzt bekommen wir gleich zwei, drei Fragen eingeblendet. Wenn alles teurer wird, wer soll das alles bezahlen? Die Steuerzahler? Am Ende zahlt es der Steuerzahler?
Nee, ich glaube, der Steuerzahler ist ja auch ein bisschen ein Mythos, weil die Frage ist, Steuern zahlen eigentlich alle Menschen, die konsumieren. Das, eben der Großteil der Steuern kommt über Konsum und Einkommen irgendwie rein. Und wer viel zu wenig Steuern zahlt, das haben wir schon angesprochen, sind jene mit den wirklich großen Vermögen. Mhm. Also Heidi Horten, offensichtlich verdiente Kunstmäzenin, ich bin da nicht so zu Hause, ich habe es gelesen, wo ich mir denke, wunderbar, aber jemand, der so viel Geld hat, dass er eine Kunstgalerie einfach so zahlen kann, weil halt das Geld einfach da ist, also so jemand kann schon an den sozialen Kosten solcher Teuerungen auch beteiligt werden.
Das war ein guter Nachruf.
Ja. Ich glaub, in dem Fall ihre Erbinnen.
Eben, es sind ja auch Beiträge, ich möchte es wirklich so auch mal sagen, Steuern sind auch Beiträge und da gehört es einfach gerecht verteilt. Und da müssen halt die können, mehr zahlen und die ohnehin schon sehr viel von sich selbst beitragen, ja, da auch dementsprechend gerecht entlastet werden.
Aber die werden sagen, wir haben eh schon Steuern gezahlt dafür. Ja, ja. Warum sollen wir nochmal zahlen?
Wie ist das bei uns Konsumentinnen und Konsumenten mit der Mehrwertsteuer? Also.
Ja, außerdem, also.
Alle haben wir schon einmal Steuern gezahlt. Ja.
Für die Gegenfinanzierung wird das alles schlagend. Akut muss sowieso der Staat in die Breche springen. Akut muss der Staat in die Breche springen. Muss das alles auffangen. Das bleibt nichts anderes über. Aber für ab 23, 24 sehe ich das ganz genauso. Da muss man dann eine Steuergerechtigkeitsdebatte führen.
Wir haben eine nächste Frage. Wäre es nicht gut, den Menschen jetzt rasch Lebensmittel, Energie oder auch Tankgutscheine zu geben? Also als Alternative zu, ihr bekommt irgendwann ein 250 Euro oder 150 Euro Energiekostenausgleich.
Ja, also das ist das Problem jetzt aus einer ökonomischen Perspektive. Habe ich da das Problem, wenn ich die Sachen, wo die Inflation entstanden ist, wo sie herkommt, die Inflationstreiber, wenn ich da den Leuten jetzt sozusagen noch zusätzlich die Möglichkeit gebe, das in der Form zu konsumieren wie bisher oder darüber hinaus. Das heißt ja als Signal an die berühmten Märkte, dass der Verbrauch überhaupt nicht eingeschränkt wurde. Das heißt, die treiben das noch weiter rauf. Also ich tue den Leuten keinen Gefallen, wenn ich bei der Mineralölsteuer runtergehe, wenn ich Tankgutscheine hergebe oder sonst irgendwas mache. Ich tue den Leuten keinen Gefallen, weil das heißt nur, dass die Inflation sich verfestigt oder sogar noch explodiert. Also ich muss sozusagen versuchen, den Leuten über Cash-Transfers oder andere Möglichkeiten, die wir heute diskutiert haben, ja, bei den Mieten, beim Strom geht es auch, was ich national steuern kann, da muss ich versuchen, sie zu entlasten. Aber die Dinge, wo die Inflation herkommt, die darf ich eigentlich sozusagen, da muss ich die Preise durchschlagen lassen letztlich, weil da muss ich eine Veränderung des Verbraucherverhaltens herbeiführen. Und wenn ich da keine Veränderung des Verbraucherverhaltens herbeiführe, dann bleibt mir die Inflation bicken.
welcher Form man es auch macht. Also, vielleicht hat die Frage auch da ein wenig darauf abgezielt, das ist natürlich alles viel zu spät. Ne? Vielleicht hat es auch darauf abgezielt, wie kann ich jetzt meine Rechnungen begleichen, wie kann ich jetzt dann tanken. Ja? Und da ist vielleicht auch das, wie bekomme ich schnell ein Geld, das ist natürlich ein Gutschein für viele und das haben wir ja auch schon gehabt, es gab ja auch schon Gutscheine. Vielleicht zielt es auch darauf ab und ich glaube, das möchte ich schon einmal unterstreichen, das, was jetzt alles da ist, ist zu spät, es ist zu wenig. Ja? Es kommt überhaupt erst und die Leute müssen jetzt mit weniger auskommen und manche sind armutsgefährdet und die bräuchten jetzt wirklich das Geld in die Hand. In der ökonomisch guten Form, sagen wir es mal so.
Ja. Mhm. Absolut. Ja, ich finde den Punkt mit Geld in die Hand auch den richtigen und wichtigen, weil also als Sozialpolitikerin bin ich bei Gutscheinen immer ein bisschen skeptisch und wenn man sich vorstellt, bei Lebensmittelgutscheinen, wie soll das ausschauen, da kann man sozusagen auf Modelle setzen, die es irgendwie schon gibt, das sind dann wieder die großen Ketten, die nehmen, dann sozusagen fließt das Geld irgendwie dorthin und man nimmt den Leuten die Möglichkeit, beispielsweise am Bauernmarkt zum Schluss, wo die Lebensmittel um ganz billige Preise irgendwie hergegeben werden, weil die das verkaufen, loswerden wollen, dort einfach hinzugehen und einzukaufen und das ist schon ein Stück sozusagen eine Bevormundung und glaube ich, was, wo die Leute, wo es eng ist, die wissen wirklich selber am allerbesten, wo sie einen Euro einsetzen. Also ich glaube, das muss man ihnen überlassen.
Okay, Bargeld statt Gutschein. Ja. Ja. Wir haben noch eine letzte Frage. Immer mehr kaufen wir jetzt billiger ein. Oft kommen billige Produkte aber aus dem Ausland. Schneiden wir uns da nicht ins eigene Fleisch?
Die Inflation ist international.
Die Inflation ist relativ niedrig, aber sonst
ja, international. Aber, ja, gut, ich weiß, die vorher schon so teuer waren, die werden das nicht ersetzen. Also die werden das jetzt nicht mit Billigware überfluten. Ne? Nein, aber die Inflation ist, das ist international. Also das ist überhaupt nicht so, dass das jetzt sozusagen dermaßen stark. Also es würde mich sehr wundern, ich weiß nicht. Aber es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt sozusagen die qualitative Zusammensetzung des Konsums. Der Konsumstruktur sich jetzt so stark ändert, was die Importe und Exporte betrifft. Also das glaube ich nicht.
Gut, dann vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war heute ein Wieder-Backstage zum Thema, hat die Bundesregierung die richtigen Maßnahmen gegen die Teuerung ergriffen? Wir fassen noch mal kurz zusammen oder ich fasse kurz zusammen. Es gibt noch Möglichkeiten, zum Beispiel eine Bremse bei den Mietkosten, eine Anpassung der Sozialleistungen, zum Beispiel des Arbeitslosengeldes oder auch die Senkung der Energiekosten, Anpassung der Gehälter, wahrscheinlich im Herbst, spannende Gehaltslohnrunden. Und ja, danke vielmals fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal bei Wieder Backstage.